ARD.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Ost-West-Blick aufs politische Geschehen in Deutschland. Mein Name ist Astrid Wulff, ich bin Reporterin und Moderatorin bei MDR Aktuell und vertrete diese Woche nochmal den geschätzten Kollegen Malte Pieper. Und heute an meiner Seite Fokus-Chefreporterin Anja Meyer. Wir werten gleich aus, wie sie die letzten Wochen nach der Wahl erlebt hat. Hallo Anja schon mal.
Hallo Astrid, grüß dich, ich freue mich.
Und noch kurz der Blick auf den zweiten Teil hier im Podcast. Friedrich Merz hatte sich seinen Weg zum Kanzler wohl anders vorgestellt. Viele Zugeständnisse musste er machen, auch an eine Partei, mit der er eigentlich ja gar nicht koalieren muss oder will. Und viel Widerspruch muss er auch einstecken, auch aus den eigenen Reihen. Und das Sondierungspapier hat auch bei der Jungen Union für Kritik gesorgt. Und wie der Parteinachwuchs auf die Regierungsbildung schaut, will ich nachher mit Stefanie Franzl aus Leipzig besprechen. Sie ist unter anderem Mitglied im Bundesvorstand der Jungen Union, aber auch nah dran an den Koalitionsverhandlungen, wenn auch nicht dabei. Dazu dann aber mehr im zweiten Teil unseres Podcasts. Ja, und jetzt erstmal zu uns, Anja, unsere Wahlkreis-Ostfrau in Berlin bist du. Ich grüße dich nochmal.
Ich grüße dich auch nochmal.
Ja, du warst im Urlaub, deshalb vorletzte Woche bei unserer Frauentagsfolge, nenne ich sie mal, nicht dabei. Haben dich die Geschehnisse in Berlin im Urlaub eingeholt oder hast du das Handy da ganz weit weggelegt?
Nee, das kann man natürlich nicht. Ich habe es nicht weggelegt. Mein Mann war schon manchmal etwas irritiert. Aber Gott sei Dank voller Verständnis, weil die Ereignisse haben sich einfach überschlagen. Es war wahnsinnig spannend. Erst wurden sozusagen die Wahlverlierer, in dem Fall also jetzt die Grünen, die vorher in der Bundesregierung waren, geschmäht. Und dann wurden sie gebraucht. Und das war natürlich ein Prozess, den man auch nicht alle Tage beobachten kann. In dem Fall, ich habe dann halt natürlich auch so ein bisschen was mitgekriegt und habe auch meine KollegInnen so ein bisschen unterstützt noch von der Ferne aus. Aber es ist ganz schön hart, vielleicht kennst du das auch, wenn man in solchen historischen Situationen nicht vor Ort ist. Ich hatte aber trotzdem schönen Urlaub, also den lasse ich mir jetzt auch nicht vermasseln.
Genau. Das ist gut, aber ein bisschen geärgert, dass du nicht dabei warst.
Ja, total. Ja, ja. Ach, das ist einfach spannend, ja. Ich verstehe auch, dass Menschen, die dem so nachrichtlich so beiwohnen, sagen, Leute, sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid, ja. Aber natürlich, wenn man mit den Prozessen so vertraut ist, dann ist das natürlich sehr spannend in dem Moment.
Da ist ja auch wirklich viel passiert, du hast es gerade gesagt, ne? Union und SPD haben super schnell sondiert, Megaschulden beschlossen, vergessen, in Anführungszeichen, die Grünen zu fragen, dafür dann einen hohen Preis bezahlt, vor allem ja unser Kanzler in Spe. Und damit man dann nicht noch die Linken überzeugen muss, ne, hat man nochmal schnell den alten Bundestag einberufen, hunderte Abgeordnete nochmal nach Berlin bestellt, die eigentlich dachten, ja, meine Zeit im Bundestag ist vorbei. Und da würde ich gerne nochmal kurz zurückschauen an diesen 11. Februar. Das war die mutmaßlich letzte Sitzung des alten Bundestages, 2 Wochen vor der Bundestagswahl. Da klang das nämlich noch so, hier ein kleiner Zusammenschnitt von der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich die Aussprache. Wir sind am Schluss der heutigen Sitzung. Und damit auch am Ende einer außergewöhnlichen Wahlperiode. Ich möchte Ihnen allen danken für Ihre Arbeit und auch Ihren Einsatz in diesen schwierigen Zeiten. Den ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen wünsche ich persönlich alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg. Bleiben Sie diesem Hause, aber auch der Politik verbunden. Kollegialität hat die Arbeit hier im Hause immer ausgezeichnet und getragen. Sie ist einer der entscheidenden Gründe für erfolgreiche parlamentarische Arbeit. Und in diesem Sinne verabschiede ich Sie mit einem fröhlichen Glück auf. Die Sitzung ist geschlossen.
Ja, doch dann.
So kann es kommen, ne?
Ja, kam alles ganz anders als gedacht. Nochmal 2 Sitzungen und diese denkwürdige war dann eben an diesem Dienstag, den 18. März. Da wurden auch nochmal die ersten freien Volkskammerwahlen vor 35 Jahren ins Spiel gebracht, um vielleicht das Historische nochmal zu betonen. Anja, du warst dabei. Man brauchte Sitzfleisch, 6 Stunden. Was ist da bei dir hängen geblieben?
Naja, ich habe Lustigerweise hat Bärbel Baas am Schluss auch wieder Glück aufgesagt. Ich finde das eigentlich immer ganz sympathisch, wenn man sozusagen auch ein bisschen markiert, woher man kommt. Und ich hatte auch, es war ja, man kriegt ja vorher so ein bisschen das Protokoll schon mal, also die Tagesordnung, Entschuldigung, nicht das Protokoll, sondern das möchte ich ganz klarstellen, natürlich nicht das Protokoll, sondern die Tagesordnung zugeschickt. Und da war klar, dass Bärbel Baas was sagen würde zu 35 Jahren Volkskammerwahl. Und ich bin da reingegangen, es ist eigentlich eine schöne Gelegenheit, wir sind ja hier der Ost-Podcast, weil ich dachte, ach, was für eine Duplizität fast der Ereignisse, ja. Also ich erinnere mich an diesen 18. März 1990. Da war ich eine ganz junge Frau in Ost-Berlin, alleinerziehend. Es war eine schwierige Zeit, aber es war natürlich auch eine geile Zeit, wie man so sagt. Und die Wahl, bei der ja die CDU, also die Kohl-CDU haushoch gewonnen hat, war für mich also ein völliges so ein Rendezvous mit der Realität. Ich hatte das so nicht verstanden. So ein typisch Ost-Berliner Blase, Prenzlauer Berg-Blase. Ich habe irgendwie gedacht, na klar, jetzt SPD und die Grünen oder die Bündnis 90 hießen die damals noch, die werden doch zumindest respektable Ergebnisse erzielen. Aber Helmut Kohl hat da halt vorher kurz nochmal gesagt, dass er für die, wenn die CDU gewählt wird, dann kommt die D-Mark zum einen und die deutsche Einheit wird sehr schnell vollzogen. Das waren Dinge, denen ich durchaus ein bisschen kritisch gegenüberstand oder zumindest vorsichtig abwartend. Die Weltlage war sowieso viel zu groß für mich, junge Frau, aber und jetzt, 35 Jahre später, komme ich morgens ins Parlament. Alle kommen. Es gibt eine schöne Rede, in der irgendwie über Begeisterung der Ostdeutschen gesprochen wird und was Politik so alles machen kann. Und ich habe mich natürlich auch daran erinnert, dass es da auch damals wie heute um Unsummen ging. Ja, es ging darum, Politik zu finanzieren. Und ich hoffe natürlich, dass dieses Paket, was jetzt beschlossen wurde, dass das zum Guten wirkt. Ja, ich hoffe es wirklich sehr. Ich hoffe auf die Verantwortungsbereitschaft der Politikerinnen und Politiker, darauf, dass man sieht, dass da auch eine lange Strecke im Blick behalten wird, ja, wirtschaftlich, sozial, ökologisch. Aber das Beispiel der deutschen Wiedervereinigung war jetzt natürlich nicht so glänzend, ja. Auch damals gab es wirklich, ich weiß noch, es gab mal so einen Spiegeltitel damals, dass die deutsche Einheit, ich glaube, 1,2 Billionen D-Mark damals noch gekostet hat. Das war eine unfassbare Summe. Und jetzt reden wir wieder über im Grunde noch größere Summen. Ich wünsche mir, dass es hilft, aber abgemacht ist es nicht, denn ich habe was anderes erlebt. Sagen wir es mal so.
Ja, ich muss dazu sagen, ich kann mich nicht erinnern, aber zu meiner Verteidigung, ich war 4 Jahre alt insofern.
Ja, das ist okay, ist das Astrid.
Glaube ich.
Nein, aber deshalb ist es ja auch, ich kriege immer, habe immer öfter das Gefühl, dass ich so Zeitzeugin bin, was ich damals natürlich überhaupt nicht so gesehen habe. Aber tatsächlich, manchmal ähneln sich die Verhältnisse so, ja?
Ja, und historisch ist das Wort, was jetzt auch in Bezug auf diese Sitzung ja öfter gefallen ist, historisches Finanz- oder Schuldenpaket, wie manche sagen. Und vielleicht stehe ich dann in 35 Jahren hier und erinnere mich an diesen Tag zurück. Kann ja sein.
Das ist nicht ausgeschlossen, ja.
Wir können ja noch mal kurz reinhören. Zuerst Lars Klingbeil von der SPD, gefolgt von CDU-Chef Merz, und dann ja ganz viel Kritik für Herrn Merz.
Dieses Paket wird die Mehrheit der Menschen in ihrem Alltag entlasten, egal ob jung oder alt, ob Stadt oder Land. Dieses Paket wird die Wirtschaft entlasten, Wachstum ankurbeln, unsere Sicherheit stärken und den Frieden in Europa wahren.
Ich unterstreiche ausdrücklich den Satz des Kollegen Klingbeil. Geld allein löst noch kein Problem. Die mit der heutigen Änderung des Grundgesetzes möglich werdenden Investitionen, meine Damen und Herren, in die Infrastruktur verringern auch nicht den Konsolidierungsbedarf der öffentlichen Haushalte. Das Gegenteil ist richtig.
All das haben Sie kategorisch abgelehnt und meistens noch mit einer solchen Überheblichkeit und einem solchen Populismus, dass einem schlecht werden konnte.
Statt einer großen Koalition haben wir jetzt eine Schuko, eine Schuldenkoalition, die den Wohlstand von morgen für kurzfristige Wahlgeschenke bereit ist zu opfern.
Sie finanzieren Ihre Machtoption auf Bundeskanzler durch Schulden für die zukünftigen Generationen, für unsere Kinder und Enkelkinder, und wollen sie dann am Ende vielleicht sogar noch in den Krieg schicken.
Sagt Tino Chrupalla von der AfD bei der Debatte am Dienstag, davor zu hören. auf absehbare Zeit zum letzten Mal. Die FDP, Christian Dürr war das, und scharfe Angriffe trotz Einigung von Britta Hasselmann, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen. Ja, Anja, wie hast du die Stimmung im Parlament erlebt?
Naja, dieser Zusammenschnitt zeigt das recht gut, ne? Also da sind zwei, SPD und Union, die sind jetzt zum Regieren verdammt und nutzen die Gunst der Stunde, sich das Geld dafür zu verschaffen, ohne warten zu müssen, was im nächsten Parlament tatsächlich passiert. Das sehe ich durchaus kritisch, kann aber auch verstehen, dass man, Klingbeil hat es ja auch gesagt, die Weltlage ist wirklich angespannt. Man möchte gar nicht so sehr genau darüber nachdenken, worüber wir hier reden, vielleicht über einen Krieg in Europa. Da braucht es eine handlungsfähige Regierung, die jetzt nicht anfängt, wie, ich erinnere nur mal an die Ampel, wo jeder jedem ständig die Taler vorgezählt hat und erklärt hat, was alles nicht geht. Also die künftige, sehr wahrscheinlich künftige Regierungskoalition hat sich quasi Geld ohne Ende verschafft. Wie gesagt, ich sehe das durchaus kritisch, aber es ist so und es ist auch nicht illegal. Also es ist in Ordnung so. Die anderen, die Grünen, haben vielleicht an diesem Tag auch endlich mal verstanden, was das eigentlich bedeutet. Ja. Nämlich sie haben sich verantwortungsvoll im Sinne der beiden Koalitionäre ins B verhalten, haben denen mit ihrer Mehrheit dazu verholfen, aber sie haben eigentlich so gut wie keinen Zugriff mehr, also keine Kontrolle darüber, dass die Versprechen tatsächlich eingehalten werden. Das ist eben der Unterschied zwischen Regierung und Opposition. Und noch ist es ja so, dass die Grünen sich dafür ziemlich abfeiern. Aber ich glaube, die Zukunft wird eher so aussehen, dass sie dafür geschmäht werden, ja, also als Beschaffer. Das hat man auch gesehen bei den Beiträgen aus der Opposition. Wobei ich gerade bei der AfD glaube, die würden auch nicht zögern, für eine Regierung irgendwie ganz viel Geld sich zu organisieren. Aber was jetzt gar nicht dabei war, war zum Beispiel das BSW, das ja auch raus ist, die ja also richtig scharf gekoffert haben. Es gab Herrn Dürr, das fand ich auch ganz interessant, der sowas wie, ihr werdet noch sehen, was ihr ohne uns machen könnt. Ja. Und die Linken natürlich, die künftig mit 64 Abgeordneten einziehen werden, die auch vor Milliardenausgaben für Kriegsführung gewarnt haben. Das alles finde ich aller Ehren wert. Ich fand die Debatte natürlich zu lang, wenn man da so ewig sitzt. Man darf auch nichts essen und nichts trinken dort, ja. Also wenn man dranbleiben will, man kann mal schnell zur Toilette huschen. Aber man wird sofort von den Saaldienern angezählt, wenn man auch nur aufsteht oder ein Handyfoto oder Selfies macht, wenn man sich ungebührlich benimmt im Saal. Das finde ich eigentlich auch richtig. Aber es ist natürlich sowohl für die Abgeordneten als auch für die Berichterstatter echt harte Arbeit, diese Zeit.
Da kommt dann wieder das zum Tragen, was du vorhin gesagt hast, ne? Die Leute können einfach abwarten und gucken, ja, irgendwann wird die Allmeldung schon kommen, aber man selber genau. Sitzt dann so dabei und denkt so, okay, wann kommt denn jetzt endlich das Ergebnis? Und dann kam ja auch irgendwann nach diesen vielen Stunden die Abstimmung. Es brauchte 489 Stimmen und hören wir nochmal rein.
Mit Ja haben gestimmt 513, mit Nein haben gestimmt 207, keine Enthaltung. Nach Artikel 79 Absatz 2 Grundgesetz ist zur Annahme des Gesetzes die Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Deutschen Bundestages erforderlich. Das sind 489 Ja-Stimmen. Der Gesetzentwurf ist mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.
Ja, mit Korrektur waren es dann am Ende tatsächlich 512 Stimmen. Aber ja, so richtiger Jubel blieb aus. Oder ich kenne das, dass dann nach dem der ersten Zahl, der Verkündung der ersten Zahl dann auch schon geklatscht wird, aber es blieb ruhig und dann irgendwann kam das Klatschen.
Ja, das halte ich auch für angemessen. Ich meine, wir reden hier über Schulden, ne? Das sind Kredite, die wir quasi auf unsere eigene Zukunft aufnehmen, ich werde jetzt dieses Jahr 60, die ich nicht mehr bezahlen muss. Also das ist schon irgendwie eine echte Hausnummer. Aber ich hätte auch gedacht, dass es zumindest mal so einen Chaka-Moment gibt, ja, dass irgendwie Lars Klingbeil zu seiner Nachbarin rüber guckt und so, na bitte, irgend sowas, ja, nichts, ja. Also die Leute haben auf ihre Pulte geschaut. So, es war so ein bisschen das Gefühl wie nach so einer, ja, sagen wir mal, so einer Notoperation, ja, so lebensnotwendige Operation. Also statt bei anderen solchen Entscheidungen gibt es ja eher so einen Geburtsmoment, ja, so, ja, es ist geschafft und das war jetzt überhaupt nicht so. Halte ich aber wirklich auch für angemessen. Ist in Ordnung so. Es gibt da keinen Grund zu feiern darüber. Das ist wirklich alles, die Umstände, das Ergebnis, die Voraussetzungen, alles ist super komplex. Da hätte ich es auch falsch gefunden, zu jubeln.
Und ein Schritt fehlt ja tatsächlich noch. Die Frage ist nämlich, kann das Paket noch scheitern? Wir beide zeichnen gerade am Donnerstagmittag auf. Das heißt, die Hörerinnen und Hörer sind uns jetzt an dieser Stelle alle ein Stück voraus, wissen schon, ob das Schuldenpaket auch vom Bundesrat abgewinkt wurde. Aber du sagst auch einen Tag vorher, das wird wohl durchgehen, oder?
Ja, also ich gehe davon aus, die Zeichen stehen ganz gut. Also eines der wichtigsten Bundesländer war Bayern, wo ja die Freien Wähler unter Hubert Aiwanger irgendwie gesagt hatten, erst sie stimmen dem nicht zu. Jetzt haben sie sich geeinigt, Söder und Aiwanger. Da haben die meisten Leute sehr besorgt drauf geschaut. Und ja, es ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, um diese Grundgesetzänderung zu verabschieden. Die Aussichten sind gut, das kann man schon sagen, ja.
Heute, also Donnerstagmorgen, haben wir hier bei MDR aktuell über das milliardenschwere Finanzpaket auch nochmal mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer von der CDU gesprochen, der das Paket nochmal verteidigt hat.
Das Ganze beginnt mit der Frage, wie ist gerade die Sicherheitssituation in Europa und der Welt? Und man kann, wenn man genau mit offenen Augen schaut, zu keinem anderen Ergebnis kommen, als dass wir uns mehr um uns selbst kümmern müssen. Und wir haben, auch ich ganz persönlich, immer gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Panzer, Drohnen kaufen, dass wir Geld geben für die Ukraine, aber nicht uns um die Infrastruktur in Deutschland kümmern, um die Krankenhäuser, um die Kindergärten und die Schulen. Deswegen geht nur beides gemeinsam.
Ja, und Anja, mich interessiert an dieser Stelle auch nochmal, was diese Milliardenentscheidung denn für die ostdeutschen Länder, für Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Co. bedeutet. Können die irgendwie anders profitieren oder haben die andere negative Folgen oder gibt es da keine Unterschiede?
Naja, im Moment in diesen Tagen, also bis zur Bundesratssitzung, wird den Ländern natürlich enormer Respekt gezollt, ja, weil die ihre Zustimmung erwartet wird. Bislang hört man noch nicht viel darüber, was jetzt konkret den Ländern dann zusteht. Die Erfahrung zeigt ja, dass in dem Moment, wo die Kohle klar geht, dass dann sozusagen erstmal gesagt wird, wir machen hier mal die Luken dicht und schauen jetzt erstmal und ihr hört von uns. Und das ist natürlich eine Gefahr, auch eine demokratietheoretische Gefahr, würde ich sagen, weil natürlich ist das Geld, das ist unser Geld, unser aller Geld und diese, ich halte auch, also ich bin da ganz bei Michael Kretschmer, was er gesagt hat, man kann die verteidigungspolitischen Entscheidungen nur flankieren, indem man Infrastrukturentscheidungen auch trifft. Aber das muss dann natürlich schnell und konkret passieren und ich habe aber so konkret für den Osten noch nichts gehört, aber ich denke mal, da wird das Raunen laut genug, also sagen wir mal unüberhörbar sein im Kanzleramt.
Dann bleiben wir vielleicht nochmal bei den ostdeutschen Politikerinnen und Politikern. Wir sind ja jetzt in so einer Zwischenphase, ne? 333 Abgeordnete gehen, auch schöne Zahl jetzt, das war, ihre letzte Sitzung, 230 sind dann in der kommenden Woche am 25. März das erste Mal dabei. Hat das irgendwas gemacht mit dir, dass du das nochmal sozusagen vor der Nase hattest jetzt am Dienstag im Plenum, dieses Bewusstsein, dass die jetzt nochmal gekommen sind und dann nicht mehr da sind? Ich meine, Christian Lindner zum Beispiel, ne, der habe ich jetzt nur, ich habe es nur aus dem Fernsehen sozusagen verfolgt, der hing irgendwie die ganze Zeit am Handy, hatte ich das Gefühl, wirkte nicht mehr so interessiert. Weiß nicht, was dir da so aufgefallen ist.
Ja, also stimmt, also darauf habe ich auch geachtet. Der saß so schräg unter mir da in der zweiten Reihe seiner Fraktion, hat Präsenz gezeigt, aber sonst nichts. Das war der Tag von Dürr, also vom Fraktionsvorsitzenden. Aber ja, klar, man geht da so ein bisschen mit den Augen durch die Reihen. Viele hat man kennengelernt in diesen 3,5 Jahren. Manche waren neu und fliegen jetzt wieder raus. Es gab auch einige Reden von, also so letzte Reden. Das finde ich eigentlich auch eine schöne Sitte im Parlament, dass man denen, die gehen, auch nochmal eine gute Gelegenheit gibt, sich zu verabschieden.
Aber nicht alle 333.
Nein, natürlich nicht. Nein. Aber es gab einen Abgeordneten, den ich auch relativ eng begleitet habe, das war der SPD-Abgeordnete Johannes Arlt. Ich hatte mir schon gedacht, dass er was sagt, weil er relativ weit vorne saß und er hat dann tatsächlich so eine Abschlussrede gehalten, wo es vor allem darum ging, ich fand das ziemlich klug, was er gesagt hat, wenn ihr jetzt das Geld kriegt, dann seht zu, dass es nicht nur irgendwie die großen Zentren, das schöne Leipzig mit seiner riesigen Baubehörde und so weiter, dass die was davon abkriegen oder Dresden mit seiner kaputten Brücke, sondern dass es irgendwie auch das Amt Temnitztal, wo zwei Leute in der Bauverwaltung sitzen, die müssen auch alles verstehen und bearbeiten können. Es geht sozusagen nicht nur ums Gesehenwerden, sondern auch ums Handhabbarmachen von Finanzpolitik, ja, von Fördergeldern. Das fand ich ziemlich cool und ich weiß, weiß, wovon Alter spricht, weil der hat vor 3,5 Jahren der CDU seinen Wahlkreis abgenommen. Und dieser Wahlkreis hat eine Besonderheit. Das ist Mecklenburgische Seenplatte. Das ist der flächenmäßig größte Wahlkreis unseres Landes mit, ich glaube, am dünnsten Besiedlung oder jedenfalls sehr weit unten, wenig Industrie, also das, was wir strukturschwach nennen und das, was wir gerne irgendwie als Beispiele nennen, wenn es irgendwie um den strukturschwachen Osten geht. Ich habe ihn dort immer mal begleitet und Alt ist relativ jung, ist Bundeswehrangehörig, ich weiß gar nicht, Dienstgrad, weiß ich nicht, aber ziemlich hoch, war im Afghanistan-Einsatz, hat irgendwie ziemlich viel auch Schlimmes erlebt, ist ein wirklicher Streiter für dieses Land, sehr pragmatisch eher, also nicht so ultralinks, und hat sich da echt abgearbeitet in diesem Wahlkreis. Der hat sich dann so einen Bus gekauft und ist da immer mit diesem rollenden Büro durch die Gegend gedüst, hat zugesehen, dass sein Wahlkreis im Parlament eine Rolle spielt, dass er bedacht wird, dass die Gelder kommen, dass irgendwelche stillgelegten Bahnstrecken, also wir kennen das alles, dass das Ganze, die Problematik von sehr, sehr strukturschwachen Landstrichen, das hat er aber mit einem großen Selbstbewusstsein alles gemacht. Und ich war richtig traurig, dass einfach die AfD ihm den Wahlkreis abgenommen hat. Da muss man aber auch sagen, sein Landesverband hat für mich völlig unverständlich ihm einen sehr schlechten Listenplatz eingeräumt. Und deshalb hat er gesagt, nö Leute, ich gehe nicht über die Liste, ich will direkt gewählt werden. Das hat nicht geklappt. Naja, aber das sind so Geschichten, die man so mitkriegt, ja, die man so beobachtet, wo man den Menschen auch versteht, was ihn antreibt. Das ist bei weitem nicht Machtbewusstsein oder Machtgier, sondern das ist tatsächlich der Anspruch, in einem demokratischen Land was zu bewegen. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich fand den wirklich sehr beeindruckend, auch weil der so jung war und so oder immer noch ist, Gott sei Dank.
Dann hat er ja nochmal eine Chance vielleicht.
Er hat eine Chance, ja. Das ist ja auch das Schöne, ja. Das ist jetzt nicht jemand, der verbittert geht. Der hat dann so militärisch in seiner Abschiedsrede gesagt, ich melde mich ab. Das fand ich ganz witzig. Und kandidiert jetzt, glaube ich, als Landrat in Mecklenburg-Vorpommern. Also es geht nicht um Mitleid. Es geht einfach darum, dass man sieht, dass Leute alles versucht haben und dass aber gerade in Ostdeutschland dann einfach die überrollt wurden quasi von der AfD.
Es gibt ja auch Leute, die freiwillig gehen. Yvonne Mark war es von der CDU, ja, aus dem Vogtland. Mhm. Auch Kevin Kühnert kann man da erwähnen von der SPD. Mhm. Renate Künast von den Grünen, die Platz machen will für junge Leute. Siehst du denn da schon, ich sag mal, neue ostdeutsche Politiker vielleicht auch mit ein bisschen Einfluss kommen oder müssen die sich noch behaupten?
Die müssen sich noch behaupten. Also im Moment sieht man wirklich eben Katrin Göring-Eckardt, Carsten Schneider, es sind eigentlich erstmal so die gewohnten, Michael Kellner bei den Grünen. Es ist halt tatsächlich so, wenn man sich, man kann auf der Bundestagsseite, das empfehle ich gerne, bundestag.de, da kann man über den Reiter, ich glaube Parlament, und dann geht man auf die Abgeordneten, die kann man dann sortieren nach Bundesländern und dann nach Parteien, ja. Und das ist wirklich, bei der AfD sind natürlich ganz viele eingezogen, ne? Also da, für die läuft es gut, aber zum Beispiel für SPD oder Grüne sieht es wirklich sehr, sehr mager aus. Es gibt in Bremen, das ist jetzt ein westdeutsches Bund, ein Stadtstaat, da gibt es zum Beispiel, da ist immer schon seit langem die Grünen Abgeordnete immer ihre eigene Landesgruppe, und so ist das auch für Ostdeutschland.
Ja, in Thüringen, ja, also, ja auch, ne? Katrin Göring-Eckardt,
ja,
die einzige.
Katrin Göring-Eckardt, genau, ja, ja.
Da empfehle ich gerne auch nochmal die Folge von letzter Woche, wer sie noch nicht gehört hat. Da war ja Katrin Göring-Eckardt im Interview zum Thema Frauen im Bundestag. Die Quote wird niedriger, der Frauen im Bundestag oder ist niedriger geworden. Jetzt haben auch die Unionsfrauen sich da nochmal gemeldet und gesagt, da muss was getan werden. Also da ist auch noch ein bisschen Bewegung drin, aber ich glaube, das wird bei Friedrich Merz jetzt gerade nicht auf der Prioritätenliste stehen. Leider, würde ich jetzt sagen.
Ja, das ist so. Ja, ja, das ist immer so nice to have. Das könnt ihr gerne sagen. Im Prinzip sind wir eurer Meinung, aber tut uns leid, es ist dann halt immer am Tag der Entscheidung doch irgendwie was anderes wichtiger.
Ja, wird sich dann wahrscheinlich auch zeigen, wenn dann über Ministerinnenposten gesprochen wird. Bleiben wir aber jetzt erst noch mal bei der Sitzung. Ich möchte jetzt noch die Klammer schließen mit der Bärbel Baas, der Bundestagspräsidentin.
Damit sind wir am Schluss unserer heutigen Tagesordnung und damit auch am Ende der letzten Sitzung des 20. Bundestages. Ich bin sicher, diesmal bin ich sicher. Ich möchte mich bei Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch mal ganz herzlich für Ihre Arbeit hier in diesem Hause bedanken. Insbesondere auch bei den Kollegen, diese 333, die dem nächsten Deutschen Bundestag nicht mehr angehören werden. Und ich möchte mich bei den Handwerkerinnen und Handwerkern bedanken, die ab jetzt gleich anfangen, diesen Saal für die konstituierende Sitzung umzubauen, in Überstunden und am Wochenende.
Dachte ich, ist doch ganz nett, noch mal ein bisschen Parlamentsgeschehen.
Ich mochte das den Moment sehr. Also das ist halt auch typisch Bärbel Baas, die ja jetzt auch nicht mehr Bundestagspräsidentin sein wird. Dieses, die Leute sehen. Ja, das fand ich richtig gut, einen guten Move. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, sie hat sich ja noch bei ganz vielen anderen bedankt. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ich würde auch noch mal auf dieses Stühle umschrauben. Ne? Das muss man sich natürlich vorstellen. Da fliegt jetzt die FDP raus, die BSW-Gruppe. Da muss ganz viel umgebaut werden. Ich habe mich trotzdem gewundert, dauert das jetzt wirklich 7 Tage mit Überstunden, ja, alles umzuschrauben?
Ja, das dauert so lange. Das dauert so lange. Das war ja jedes Mal nach den Wahlen ist ja der Bundestag bis jetzt angewachsen. Ne? Aber es ist nun mal Physik. Es ist nur ein einziger Raum. Und es gab immer wunderbare Bilder davon, wie die Handwerksfirmen im Bundestag diese Stühle, diese lilafarbenen Stühle reingebracht haben. Und die Leute in diesen ersten Reihen, die haben alle, quasi Technik da auch. Ja? Und das musst du irgendwie alles bauen. Das muss natürlich auch irgendwie sicher gebaut sein, dass da nicht irgendwas abgezapft wird und so. Es ist eine komplexe Angelegenheit. Ja, ja, 100 Stühle weniger. Ich glaube, die Handwerker werden sich eher freuen. Und die Teppichleger werden auch eine interessante Woche haben, denke ich.
Ja, und was dann auch zu sehen war, ne, wurde dann zumindest auch dort von der Kamera nochmal eingefangen. Gregor Gysi, der wird ja dann der Alterspräsident sein und die Sitzung leiten. Der ging dann sofort nach der Sitzung, musste antreten, zum Stuhl einstellen, damit ihm da das Mikrofon gezeigt wurde. Weiß ich nicht, ob du das auch noch mitbekommen
hast. Das habe ich gesehen. Das war ja nicht zu übersehen. Und ich glaube, Gregor Gysi war es ein Anliegen, dass es auch wirklich jeder mitkriegt. Es war wirklich ein schönes Bild, aber auch natürlich spiegelt auch die Persönlichkeit von Gregor Gysi, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Aber er musste erstmal, es war ganz lustig, er hat diesen Stuhl da, der ja so höhenverstellbar ist, genommen und ist erstmal runtergerauscht und dann ist er sich langsam wieder hochgepumpt. Es war schon ganz lustig und ja, er wird ja die Rede als Alterspräsident halten.
Genau. Und da darf man sich dann vielleicht freuen, ne? Er ist ja redegewandt und hat bestimmt auch da einiges zu sagen, was ja eine unterhaltsame, spannende Rede sein könnte. Konstituierende Sitzungen sind ja sonst nicht unbedingt so spannend. Oder sieht das nächste Woche anders aus?
Ich finde, ich widerspreche dir, ich finde diese konstituierenden Sitzungen überhaupt nicht unspannend. Ich gehe da sehr gerne hin. Es ist immer so eine Atmosphäre. Du hast diese ganzen neuen Abgeordneten im Saal. Es gibt sehr viel, also sehr viel Darstellungswesen. Deshalb sollte man als Journalistin auch da sein. Also wer da mit wem Selfie macht und wer da seinen Platz nicht findet und wer da jetzt wo in der Fraktion vorne und wer hinten sitzt und so weiter. Das ist natürlich alles ganz spannend. Und ich habe, ich nehme mal an, dass Gregor Gysi eher jetzt nicht so super launig sprechen wird. Das glaube ich nicht. Also er ist ja, es gibt ja auch Momente mit ihm in all den Jahrzehnten, die man dem gesamtdeutschen Parlament jetzt zusehen kann, wo man sagen muss, also der kann Einlastung machen, also der hat quasi einen historischen Überblick auch über europäische, deutsche und Weltgeschichte, die einen manchmal doch anfasst. Und vielleicht wird das so ein Moment.
Aber das meinte ich sozusagen, ne, dass das auf jeden Fall interessant sein dürfte, was zu hören, was er zu sagen hat.
Auf jeden Fall. Das ist eigentlich immer interessant, außer er redet die ganze Zeit immer dasselbe über sich selbst. Aber dazu ist er ja nicht Alterspräsident.
Das stimmt. In dieser Fall. Und parallel, ne, darf man ja nicht vergessen, Anja, laufen ja auch noch Koalitionsverhandlungen. Da drangen erstmal zumindest, würde ich sagen, nicht so viel nach außen. Vielleicht auch dadurch, dass alles abgelenkt war auf diese Finanzpaketsabstimmung, war vielleicht auch eine gute Ablenkung. Aber jetzt kommen so die ersten Meldungen, dass da doch Frust vor allem bei der CDU rausdringt. Die SPD fordert, oder der CDU und der CSU natürlich, da kommen zu viel Forderungen von der SPD. Was bekommst du damit?
Naja, man bekommt das mit. Also es ist eine taktische Situation, in der die jetzt sind. Ich glaube, es wird wenige Menschen geben, die tatsächlich den Koalitionsvertrag in all seinen Verästelungen tatsächlich lesen, außer denen, die ihn erarbeiten. Und natürlich die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, deren Bereich dann betroffen ist. Es ist halt so, das Ganze, ich habe es ja vorhin schon gesagt, entspringt der Situation, dass Deutschland sehr schnell eine handlungsfähige Regierung braucht. Die erste Hürde ist jetzt genommen. Die Kohle ist sicher, ja. Und jetzt geht es um die Inhalte. Und jetzt gibt es schon, man merkt es so, erste Hakeleien, dass die Union so andeutet, na, wir müssen auch nicht zu Ostern fertig sein. Und die SPD sagt, ja, wieso? Also an uns liegt es nicht. Also macht einfach, was wir sagen, dann geht's schon. Und jetzt wird auch so ein bisschen so ein gewisser Ton gesetzt, ja. Also ich erinnere mal an die Zeit von Gerhard Schröder, der mal mit den Grünen koaliert hat und dann immer dieses berühmte Koch- und Kellner-Ding, ja, also up, down. Top down. Das will die SPD natürlich unbedingt vermeiden. Sie hat also ein sensationell schlechtes Wahlergebnis erzielt, ja, 16,4%. Aber trotzdem wird sie in der nächsten Regierung wieder dabei sein. Sie muss aufpassen, dass sie nicht kleinregiert wird, wie Merkel das gemacht hat. Und deshalb, oder auch wie Merkel das auch mit der FDP gemacht hat. Und deshalb muss sie jetzt möglichst breitbeinig da auftreten. Das folgt politischen, sagen wir mal, eingeübten Traditionen. Da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Das wird schon.
Und wie die Basis der CDU darauf blickt, das kann ich gleich direkt mal exemplarisch zumindest nachfragen bei Stefanie Franze, CDU-Politikerin aus Leipzig, auch im Bundesvorstand der Jungen Union. Da kriegen wir noch mal ein paar andere Einblicke. Liebe Anja, dir danke ich für deine Einblicke und für deine Zeit heute. Und
ja, ihr, ich danke dran. Dir. Es war schön. Danke, Astrid.
Hat mich gefreut.
Ja, viele Grüße.
Tschüss.
Genau. Okay, ciao.
Und jetzt begrüße ich bei mir im Studio Stefanie Franze. Sie kann heute gleich aus mehreren Perspektiven erzählen. Sie ist nämlich im Bundesvorstand der Jungen Union, die nicht einverstanden ist mit dem Sondierungspapier von Union und SPD. Sie schaut sich das alles aber auch als sächsische CDU-Politikerin an, also aus sächsischer Perspektive. Und sie arbeitet im Bundestagsbüro des CDU-Abgeordneten Florian Müller aus dem Sauerland. Er hat also nicht nur seinen Wahlkreis neben dem von Friedrich Merz, sondern verhandelt auch bei den Koalitionsverhandlungen mit in der Arbeitsgruppe Kommunales. Erstmal herzlich willkommen, Stefanie Franze.
Hallo.
Frau Franze, fangen wir mal mit den Koalitionsverhandlungen an. Da soll nichts nach draußen dringen, vor allem thematisch, um was da am härtesten gerungen wird. Was können Sie uns dennoch sagen? Was bekommen Sie mit von den Verhandlungen?
Ja, man bekommt mit, dass eigentlich alle ja einmal untergetaucht sind und sich von früh bis abends eingeschlossen haben. Und ja, ansonsten bekommt man tatsächlich sehr, sehr wenig mit. Also so die ein oder andere inhaltliche Zuarbeit, weil jetzt natürlich ja Wahlprogramm neben Wahlprogramm gelegt wird und geschaut wird, wo gibt's Überschneidungen und ja, wo ist man unterschiedlicher Meinung? Vielmehr eigentlich nicht. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass das vertraulich bleibt und eben nicht schon vorab jeder Bruchteil von einer Forderung dann breit medial diskutiert wird, sondern dass man jetzt erstmal in Ruhe verhandelt und auch ein bisschen Zeit dafür bekommt zu verhandeln und sich dann den Koalitionsvertrag in seiner Gesamtheit anschaut.
Jetzt ist aber schon teilweise zu hören, dass so einzelne Unionsabgeordnete klagen, die SPD verhalte sich, als hätte sie die Wahl gewonnen. Da kommt so ein bisschen Frust schon raus, so von der Stimmung. Kriegen Sie irgendwas von der Stimmung mit?
Ja, also jetzt gar nicht so sehr in Berlin selbst, sondern vor allem ja Freunde, die mich ansprechen, das Elternhaus oder eben auch einfach im Bekanntenkreis sind sehr viele jetzt auch von der CDU enttäuscht und eben auch, dass zumindest der Eindruck erstmal entsteht, dass die SPD sich da so stark durchgesetzt hat. Ja, natürlich auch, dass vorab immer gesagt wurde, bevor wir die Schuldenbremse anpassen, sprechen wir über Reformen, sprechen wir über Sparmaßnahmen, sprechen wir darüber, ja, wie wollen wir eigentlich das Geld, was uns zur Verfügung steht, erstmal reicht das oder sind Schulden notwendig und wofür wird das ganze Geld im Grunde ausgegeben? Und ja, jetzt erlebt man, dass im Grunde sofort die Schuldenbremse gelockert wird, danach eben 500 Milliarden Sondervermögen aufgenommen wird. Ja, also ich erlebe es gerade in meinem Umfeld, dass darüber viele sehr enttäuscht sind. Und
Sie ja vielleicht auch?
Ja, als Junge Union definitiv auch. Ich persönlich auch. Also ich finde es vor allem jetzt kommunikativ ganz problematisch. Ich verstehe, gerade weil man ja auch beruflich da jetzt ziemlich drinsteckt in diesen ganzen Debatten, kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen, dass ja jetzt damit argumentiert wird, dass wir viel mehr in unsere Sicherheit investieren müssen. Das ist auch richtig. Gerade IT-Sicherheit, Infrastruktur, Zivilschutz, alles keine Frage. Aber was natürlich trotzdem nicht einleuchtet, warum man sich nicht kurz sammelt und darüber spricht, okay, welches Geld steht grundlegend zur Verfügung, weil naja, Zivilschutz, Verteidigung, Infrastruktur, das sind eigentlich Kernaufgaben des Staates. Das bedeutet, eigentlich sollte dafür zuerst das Geld ausgegeben werden und danach sich angeschaut werden, okay, was steht sonst noch zur Verfügung? Und jetzt wird eben einfach on top 500 Milliarden für Infrastruktur aufgenommen und es wird zusätzlich die Schuldenbremse gelockert, um eben ja in Verteidigung zu investieren. Also die Anliegen sind richtig und ich glaube auch von der Bevölkerung stellt diese niemand in Frage. Aber die Reihenfolge, da sind wir auch als Junge Union sehr skeptisch, weil unserer Meinung nach jetzt der Reformdruck fehlt. Also jetzt ist das viele Geld da und natürlich kommt es am Ende darauf an, wie wird es ausgegeben. Aber ohne Druck dahinter sehen wir halt die Gefahr, dass es dann zulasten der jungen Generation geht. Also im Grunde verkürzt gesagt, Rentengeschenke statt Strukturreform.
Sprechen wir gleich noch drüber. Mich würde jetzt nochmal interessieren, Sie haben gesagt, Sie werden da von vielen Seiten angesprochen. Wie gehen Sie damit um? Verteidigen Sie dann Ihre Partei oder sagen Sie, ja, sehe ich ja so wie ihr, ist alles ein bisschen blöd gelaufen?
Ich glaube, pauschal zu verteidigen bringt nicht so viel. Muss ich ja eigentlich auch gar nicht. Dafür sind wir auch, sage ich mal, eine junge Union und eine junge Generation, dass wir uns da unsere eigene Meinung bilden und auch die kommunizieren. Also sowohl nach außen als auch in die Partei hinein natürlich. Was ich zumindest versuche zu erklären, ist, wie komplex das ist. Ne? Weil also oftmals, wie es ja dann auch gerne von politischen Rändern versucht, vereinfacht darzustellen, ist es halt oftmals leider nicht. Und diese Komplexität herauszuarbeiten, gerade wenn man mehr Informationen oder Ressourcen der Informationsfindung und wie die Prozesse eben ablaufen hat, das versuche ich schon zu erklären und auch für Verständnis davon zu werben und dann natürlich aber in die Partei selbst hinein zu kommunizieren, was uns nicht so passt und was wir auch vom Umfeld so mitbekommen, was denen nicht so passt.
Genau, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie haben da verschiedene Sachen zu kritisieren als junge Union an dem Sondierungspapier und wahrscheinlich wissen wir ja noch nicht, auch an dem Koalitionspapier, was dann rauskommt. Teile der jungen Union dürfen ja auch mit verhandeln in diesen Koalitionsverhandlungen. Sie hatten da zum Beispiel geschrieben, ja, dieses Infrastrukturpaket, da ist ziemlich unkonkret, was da eigentlich von bezahlt werden kann. Ne, da stand dann alles außer Tierfutter, war so der Slogan.
Genau.
Also was stört Sie da am meisten? Oder am liebsten hätten Sie es ja gar nicht gehabt, aber das wird sich jetzt nicht vermeiden lassen.
Ja, genau. Also wir hätten halt, ne, wie schon gesagt, zuerst gerne die Debatte gehabt, wo sind Einsparungsmaßnahmen oder Möglichkeiten, Geld zu sparen und was sind vor allem die Kernaufgaben des Staates und was sind unsere Prioritäten. Ja, aber ganz konkret, was jetzt auch so in dem Papier von uns angemerkt ist, ist eben genau einmal dieser ganz unkonkrete Begriff Strukturreform. Das möchten wir gerne, dass das klarer definiert ist und da eben auch dann eine Gewichtung erfolgt, weil einfach viel zu viel darunter subsumiert werden kann. Und gerade dann auch die Möglichkeit besteht, dass eben nicht sozusagen die Sachen, die besonders wichtig sind, wie Forschung, wie Bildung, vorne rangestellt wird, sondern das Geld eben irgendwie versickert. Und was uns auch ansonsten noch wichtig ist, dass es eine Rentenreform gibt, weil wir jetzt ja wieder die Generation sind, die besonders belastet wird und von den neu aufgenommenen Schulden und natürlich auch den Zinsen und die Tilgung der Zinsen, die damit einhergeht. Gerade auch wenn wir uns die Demografie anschauen, wird eben unser aktuelles Rentensystem so nicht mehr funktionieren. Dazu hört man einfach aktuell viel zu wenig, wie das zukünftig tragfest ausgestaltet werden soll. Das ist halt ein riesiger Punkt. Und das Gleiche gilt jetzt auch für das ganze Thema Verteidigung, worum sich vor allem die Debatte dreht. Das ist einmal eine Wehrpflicht, über die wir sprechen, die wahrscheinlich jetzt dann nach dem Koalitionsvertrag oder im Zuge der Koalitionsverhandlungen sicherlich Thema werden wird. Also wir als junge Generation gehen auch davon aus, dass die kommen wird. Das ist im Grunde wieder ein Punkt, wo die junge Generation belastet wird. Und deswegen war jetzt eine Forderung des Papiers eben auch, wie geht man damit um? Und da ist eine Idee, dass wir sowas wie eine Verteidigungsumlage fordern. Also die Generation, die jetzt eben von dem Frieden und von dem Wohlstand auch profitiert hat, dass die jetzt sozusagen sich genauso an der veränderten Weltlage beteiligt und dadurch eben auch einfach ihren Beitrag mit dazu gibt.
Jetzt mal Hand aufs Herz, ist natürlich gut, wenn man als junge Generation da seine Positionen sozusagen mitteilt, auch sagt, was man fordert, aber wie realistisch halten Sie das, dass dann so ein Vorschlag aufgenommen wird, so eine Verteidigungsumlage zum Beispiel?
Naja, also da braucht man ja auch nur, sag ich mal, in der Vergangenheit zu schauen. Also da haben wir als junge Union eigentlich, waren wir schon immer recht stark, auch in die Partei hineinzuwirken und uns bei bestimmten Sachen durchzusetzen. Also ein Stichwort vielleicht Chatkontrolle, oder wir hatten zum Beispiel auch dafür gesorgt in einer sehr großen Debatte auf dem Bundesparteitag, dass das Gesellschaftsjahr es ins Grundsatzprogramm geschafft hat. Also das sind schon viele Punkte, wo wir eigentlich auch immer sehr erfolgreich sind, unsere Generation zu vertreten und unsere Punkte auch deutlich zu machen. Das liegt aber natürlich auch an den Personen, die dann dort mit vor Ort sind. Also die jungen MdBs, die es jetzt in den Bundestag geschafft haben, also unser Bundesvorsitzender Johannes Winkel ist beispielsweise dabei, aber eben auch andere Bundesvorstandskollegen von mir, die sind motiviert und ich denke, die werden sich zum einen da sehr stark machen. Im Landtag gilt selbiges, und eben auch in den Gremien ist es wichtig, dass wir da als junge Generation beteiligt werden, und dann bringen wir uns natürlich auch entsprechend ein und sind auch entsprechend laut.
Jetzt würde ich mit Ihnen gerne nochmal konkret nach Sachsen schauen. Ihr Parteichef Michael Kretschmer, der hat heute, also Donnerstagmorgen, wir nehmen am Donnerstag auf, hier im Radioprogramm bei MDR aktuell nochmal betont, der Osten habe da auch strukturelle Besonderheiten.
Die Infrastruktur, Schnellzugverbindungen, elektrifizierte Schienenverbindungen oder auch Autobahnen in Richtung Westeuropa, die Benelux-Länder, Frankreich, Österreich, Schweiz, da wird man feststellen, das ist eine Vielzahl und wirklich von richtig leistungsfähiger Infrastruktur. Es gibt aber beispielsweise nur zwei Verbindungen, die Schnellzugverbindungen sind und die elektrifiziert sind. Das ist einmal die Verbindung Leipzig in Richtung Breslau, also durch Sachsen. Und dann die zweite Verbindung, die jetzt auch auf den Weg gebracht wird, ist die Verbindung durch das Elbtal. Das reicht nicht aus. Deswegen steht in dem Sondierungspapier beispielsweise drin, wir wollen mit diesem Sondervermögen diese Korridore jetzt ausbauen, damit die neuen Länder auch eine Chance haben, sich anzuschließen an diese Wachstumsregionen im Osten. Das zweite große Thema ist das Thema Pflege. Ich glaube, wir wissen das alle miteinander, wir spüren das. Es ist ein Thema, was in der Bevölkerung ganz, ganz stark ist. Und die ostdeutsche Besonderheit liegt halt darin, dass jetzt die Menschen in Ruhestand gehen, die eigentlich die größte Last getragen haben. Das sind unsere Eltern, die arbeitslos geworden sind, die sich neu erfinden mussten, die zur Arbeit in den Westen gefahren sind. Und die haben jetzt Renten von 1.100, 1.200 Euro. Sie haben nicht wie im Westen diese betrieblichen Altersversorgung und müssen trotzdem 3.000 Euro einem Pflegeheim zubezahlen. Und deswegen ist unser Antritt, gemeinsam mit vielen anderen auch, die in diese Richtung denken, lasst uns eine Lösung finden für dieses Thema Pflegeversicherung, damit diejenigen, die wirklich viel geleistet haben, nicht am Ende ihres Lebens Sozialhilfeempfänger werden, sondern sich dieses Pflegeheim auch mit ihrer Rente leisten können. Das ist auch ein spezifisches Thema, was in den neuen Ländern gewachsen ist, was aber sicherlich auch ganz Deutschland in einigen Jahren erfassen wird.
Jetzt wird ja der jungen Generation ja oft vorgeworfen, die Pflege, das ist noch so weit weg, interessiert uns nicht, aber betrifft natürlich auch die Eltern, die Großeltern vielleicht. Sind das auch, also dieser Ausbau der sozusagen Bahn- und Autoinfrastruktur und auch die Pflegethemen, die Ihnen auch auf der Seele brennen, wenn Sie jetzt an Ostdeutschland speziell denken und Sachsen, oder sind da ganz andere Themen bei Ihnen auf der Agenda?
Auf alle Fälle ist das auch ein großes Thema, auch für mich, gerade wenn man jetzt schaut, wie die Wahlergebnisse in Ostdeutschland ausgefallen sind, und dann, ja, im Grunde kann man viele Strukturkarten daneben legen und wird feststellen, dass da vieles übereinstimmt, mal so gesprochen. Das ist auch so ein Thema, was ich gerne meinen Kollegen mit im Bundesvorstand mitgebe. Und ich glaube, was auch Teil dieser Aufgabe von diesen Gremien ist, wo eben junge Menschen aus verschiedenen oder aus allen Bundesländern zusammenkommen, diese Perspektive, diese ostdeutsche Perspektive dort mit einzubringen und eben auch ein Stück weit zu erklären, wo kommt möglicherweise gewisses Unverständnis her, was CDU-seitig auf Bundesebene ja präsentiert wird. Wie sind unsere Ansichten hier? Was sind vor allem die Probleme? Erlebt man ja auch im Büro, also wenn man für jemanden aus dem Sauerland arbeitet, da merkt man natürlich schon, dass es gewisse Unterschiede gibt, auch wie die Strukturen sind, wie das Ehrenamt funktioniert. Und das ist halt dann interessant und ein Stück weit spannend mitzuverfolgen. Aber umso wichtiger, gerade wenn man da das eine oder andere erkennt, ist das eben auch mitzugeben. Und Michael Kretschmer hat da schon einen Punkt. Also mir geht es hier natürlich auch um die Anliegen der jungen Generation. Aber ich sehe eben auch, mit welchen Problemen natürlich jetzt auch meine Oma, mein Opa kämpfen, die einfach noch nicht diese Form von Eigentum aufbauen konnten, einfach der Historie geschuldet. Und genau da ist es jetzt wichtig, ohne Generationen gegeneinander auszuspielen, beides mitzudenken und vor allem den Blick auf Ostdeutschland zu richten. Und ich glaube, zumindest in Ostdeutschland gibt es da jung wie alten Konsens.
Wo ich da mal kurz, fällt mir jetzt gerade noch wieder das Thema Mütterrente versus Elterngeld ein. Ne? Da hat die Junge Union ja doch so ein bisschen gesagt in ihrem Positionspapier auch Mütterrente. Muss das jetzt sein? Ist ein nice to have, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Korrigieren Sie mich sonst. Aber aktuell ist es jetzt nicht das, wofür wir noch zusätzlich Geld ausgeben sollten. Auf der anderen Seite fordern Sie Elterngeld zurück im Sinne von das Elterngeld, was gekürzt wurde für ja die, die, sagen wir mal, schon einigermaßen viel haben, dass sozusagen der Satz wieder erhöht wird und es mehr Leute bekommen können. Ist das nicht auch ein Gegeneinander ausspielen?
Also ein Stück weit vermutlich schon. Deswegen glaube ich, muss man da auch aufpassen. Also ich fand das JU-Papier sehr gut, weil es eben unsere Position im Großen und Ganzen erläutert. Aber bei so ganz konkreten Forderungen ist es dann oftmals so, dass die CSU ihre Mütterrente möchte. Und wir als Junge Union total kritisiert haben, dass das Elterngeld dort gekürzt wurde für gewisse Einkommensgruppen. Ich glaube, das gehört jetzt einfach ein Stück weit dazu, dass da eine Forderung kommt und dann kommt von der anderen Seite eine andere Forderung. Aber was eigentlich meine Erwartungshaltung gegenüber der CDU-Führung und gegenüber den Abgeordneten im Bundestag jetzt ist, dass es eine Vision gibt für Deutschland und wo wir in den nächsten Jahren hin wollen und bestenfalls eben nicht nur für die nächsten 4 Jahre gedacht, wie das oftmals so mein Eindruck ist, sondern wirklich größer gedacht, wo wollen wir hin, was sind notwendige Reformen und das dann eben auch gut kommunizieren. Also ich glaube schon, und so erlebe ich das auch, dass viele Menschen, Bürger bereit sind, das eine oder andere zu verzeihen, wenn man es gut erklärt und dann auch stringent danach handelt. Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder der Punkt, was so kritisch gesehen wird, dass man vielleicht auch nicht so ganz stringent war. Also ich glaube, dieser immense Vertrauensverlust, den ich auch in Ostdeutschland besonders erlebe, das aufzuarbeiten mit einer nachvollziehbaren, glaubhaften, integeren Politik, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ansonsten haben wir in 4 Jahren, wenn die Regierung dann so lange hält, ganz andere Probleme und auch andere Wahlergebnisse nochmal.
Wir haben ja vorher schon telefoniert und da hatten Sie gesagt, Ihnen fehlt der Zusammenhalt zwischen Ost und West. Und Sie wünschen sich, dass das große Ganze besser zusammenwächst. Können Sie das nochmal erklären, was da Ihr Anliegen auch ist?
Was ich mir wünsche konkret ist, dass jetzt gibt es ja auch schon die Diskussion bezüglich der Verteilung der Kabinettsmitglieder. Auch eine Forderung, die unser Generalsekretär aufgemacht hat und gesagt hat, auch ostdeutsche Politiker müssen am Kabinettstisch beteiligt werden und einen entsprechenden Platz bekommen. Und ich finde das auch total richtig, aber es ist damit nicht genug, dass man dann einen repräsentativen Politiker bekommt, sozusagen den Quoten-Ossi, wenn man so möchte, um diesen Begriff mal zu verwenden. Und dann wird man halt auf sich alleine wiedergestellt. So nach der Wiese, ihr seid jetzt hier bedacht, sondern dazu gehört für mich mehr. Also diese Personen dienen dann sicherlich als Repräsentanten. Aber ja, es ist zugleich wichtig, dass die auch eine entsprechende Öffentlichkeit dann bekommen und eben auch wirklich die Sachen, die hier vielleicht anders gesehen werden oder die spezifischen Probleme, die ja schon angesprochen wurden, auch entsprechend adressieren dürfen und natürlich dann auch mit ihre Forderungen mit bedacht werden und eben Teil einer gesamten Deutschlandstrategie, wenn man so möchte, werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also allein mit einem Minister oder sei es zwei oder so, wird's nicht genügen. Und ein anderer wichtiger Punkt, der da dazugehört und der oftmals gar nicht so häufig angesprochen wird, sind natürlich diese Strukturen hier vor Ort, die auch anders historisch gewachsen sind. Ich meine, es sind leider sehr, sehr wenig Menschen in Deutschland Mitglied einer Partei. Ich glaube, so rund 2%. In Ostdeutschland ist es noch weniger. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass gerade jetzt mit veränderten Wahlergebnissen uns bestimmte Regionen nicht wegbrechen dürfen. Und das ist auch eine Gesamtaufgabe. Da wird ist mein Eindruck gerne immer so nach in die ostdeutschen Landesverbände, CDU-Landesverbände geschaut, so, ja, mach da mal was, aber da braucht es eine gesamte Strategie und das müssen auch die anderen Verbände auch als ihre Aufgabe mit begreifen, uns zu unterstützen und zu schauen, okay, wie schaffen wir es hier, mehr Menschen für Politik, für eine Mitarbeit an der Partei zu begeistern? Wie gelingt eine gute Nachwuchsförderung, Frauenförderung? Also das ist sehr vielfältig. Ich finde das sehr traurig oder ja auch ein Stück weit nicht ganz nachvollziehbar, jetzt mit bestimmten Wahlentscheidungen. Ich meine, am Ende entscheidet das natürlich der Bürger. Aber wenn man dann sieht, dass beispielsweise in Chemnitz eine Fleischereimeisterin nicht gewählt wurde und sich die Menschen für einen 85-jährigen Gauland entschieden haben, der selbst gesagt hat, er möchte, also er ist viel zu alt eigentlich, um nochmal Mitglied des Bundestages zu sein. Da fragt man sich dann schon, okay, wie kommt man zu diesen Entscheidungen und haben sich die Menschen das wirklich wohl überlegt? Aber ich kann es verstehen, man sieht halt oftmals von der Partei die Themen dahinter und nicht so die Menschen, die dahinter stehen. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, das viel mehr in den Vordergrund zu rücken und mit Personen zu besetzen.
Es klingt jetzt für mich zum einerseits ein bisschen sozusagen frustriert, dass es zu wenig Nachwuchs gibt. Andererseits klingen Sie sehr motiviert daran, was zu ändern. Da würde mich jetzt zum Schluss nämlich auch genau diese Diskrepanz interessieren. Wie blicken Sie jetzt aktuell auf das, was passiert, auf die Koalitionsverhandlungen? Sind Sie da eher frustriert, weil, ne, was Sie sagen, die Junge Union hat ja viel Kritik geäußert an dem, was da kommt? Oder ja, sind Sie motiviert, dass da eine Regierung auch mit der Beteiligung Ihrer Partei, der CDU, was reißen kann?
Also bisher hat meine Motivation nicht nachgelassen und da gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Momente, wo man nicht ganz eins mit der CDU war und sich gedacht hat, okay, was soll das jetzt, wie soll ich das erklären? Aber nein, also aktuell, man ist weiterhin motiviert, mal schauen, wie es jetzt überhaupt weitergeht, ob es zu einer Koalition kommt, wie der Koalitionsvertrag aussieht, auch den werden wir uns ganz genau anschauen und dann auch Forderungen und Ansprüche anmelden. Ich meine, am Ende, es geht ja immer irgendwie weiter. Es ist aktuell eine schwierige Lage, aber ich glaube, das zeichnet ja auch unsere Generation oder meine Generation jetzt ein bisschen auf. Also ich meine, wir müssen ja so die Hoffnung hochhalten und sind eben motiviert, sozusagen uns das genau anzuschauen und dann eigene Forderungen auch zu erheben und vor allem auch den Prozess zu begleiten. Und für viele geht es ja jetzt erst richtig los. Ne? Wir hatten es angesprochen, also junge Abgeordnete im Landtag, junge Abgeordnete im Bundestag, ich meine, die brennen dafür und die haben wir da jetzt und natürlich hier vor Ort geht es auch weiter, dass wir junge Menschen weiter aufbauen und eine Möglichkeit geben, sich politisch noch stärker einzubringen und für Politik zu begeistern.
Würde ich sagen, so positiv gehen wir gerne raus aus diesem Podcast. Vielen Dank, Stefanie Franzl, CDU-Politikerin aus Leipzig, für Sachsen-Mitglied auch im Bundesvorstand der Jungen Union. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Und damit sind wir fast am Ende, aber noch nicht ganz. Wie immer habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp. Da geht es auch um die nächsten Generationen, wenn man so will. Tschüss Kohle, hallo Zukunft heißt der Podcast. Macht die Energiewende hörbar und beweist dabei einen wirklich langen Atem. Denn der Podcast begleitet über einen Zeitraum von 10 Jahren den Kohleausstieg in den mitteldeutschen Revieren. Die Braunkohle prägte dort ja jahrzehntelang das Leben, sorgte für Arbeitsplätze, aber führte eben auch zum Abriss ganzer Orte. Durch die Energiewende erfahren diese Landstriche nun erneut eine tiefgreifende Transformation. Und die beiden Podcast-Hosts Ralf Geißler und Britta Felske treffen in jeder Folge Menschen, die diesen Wandel tagtäglich erleben, ihn herbeisehen, beschleunigen oder auch bremsen. Mittlerweile ist das schon die 4. Staffel dieses Podcasts. Hört also gerne mal rein in dieses wirklich hörenswerte Langzeitprojekt vom MDR. Tschüss Kohle, hallo Zukunft heißt er und den gibt's werbefrei in der ARD Audiothek. Den Link packen wir euch selbstverständlich in die Shownotes. Ja, und damit bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen in diesen politisch spannenden Zeiten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.